Literarisch-Solidarisch. Ein Podcast-Experiment.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Live-Podcast-Folge. Und eigentlich auch erst der 6. Folge insgesamt, die wir aufnehmen, von unserem Podcast Literarisch-Solidarisch. Wir haben letztes Jahr im November angefangen, uns Gedanken zu machen zum Literaturbetrieb. Wie solidarisch ist der eigentlich? Wie können wir ihn noch solidarischer gestalten? Und haben uns immer wieder Gästinnen eingeladen, die mit uns ihre Erfahrungen austauschen und auch überlegen, was man so anders machen könnte. Und an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Verlage gegen Rechts und vor allem an Toni, die uns hier auf diese Bühne gebracht hat. Und damit übergebe ich auch einmal an dich, damit du was zu Verlage gegen Rechts erzählst.
Ja, geht auch ganz schnell. Verlage gegen Rechts ist eben ein Aktionsbündnis, das gibt es seit 2016 und es befasst sich mit der verstärkten Präsenz von rechten Verlagen auf der Messe und wie wir damit umgehen wollen und was wir dem entgegensetzen können. Und das ist ein offenes Bündnis, da können alle Menschen mitmachen, die irgendwas mit Buch zu tun haben, also VerlegerInnen, AutorInnen, ÜbersetzerInnen etc. Wir kriegen von der Messe super coolerweise so Veranstaltungsslots gestellt, also danke dafür. Und hoffentlich geht das weiter so und die können wir eben mit coolen Inhalten füllen, unter anderem mit diesem super coolen Podcast. Es gibt dann auch noch ganz viele weitere Veranstaltungen im Programm, das könnt ihr euch dann nachher hier mitnehmen oder auf Instagram schauen, Verlage gegen Rechts. Genau, und die aktuelle Kampagne heißt Bücher, die wissen, wo sie stehen, nämlich ganz links im Regal. Okay, ja, dann gebe ich zurück an euch. Ich wünsche euch eine super tolle Veranstaltung und euch auch eine schöne Veranstaltung.
Ja, danke. Genau, nehmt euch doch einfach später mal einen Flyer mit. Also, wir sind auf einer Buchmesse und es bietet sich natürlich an, heute über Buchmessen zu sprechen. Einmal vorab, wir gestalten den Podcast zu viert, sind also erstmal Grüße an Marlene Kotetzki und Hatice Atikos, die alles ins Leben gerufen hat. Wir sind heute zu zweit als Moderationsteam da. Ich stelle euch einmal Zara Zerbe vor. Zara Zerbe ist Autorin aus Kiel und auf dieser Buchmesse mit ihrem Debütroman Phytopia Plus unterwegs, der diesen Monat im Verbrecherverlag erschienen ist. Und Zara und ich kennen uns aber auch aus Kiel vom Schnipsel-Magazin, ein Literaturmagazin, das wir in Kiel zusammen gestalten.
Ganz genau. Und ich stelle euch meinen wunderbaren Co-Host Dara Brexendorf vor. Dara ist, ihr seid wahrscheinlich nicht überrascht, Schriftstellerin aus Kiel. Man kennt sie auch aus Zeitschriften wie Das Nahe zum Beispiel. Und sie hat ein ganz wunderbares Subkulturheft aus der grünen Reihe geschrieben, Restwärme. Und kleiner Werbeblock, wir lesen heute Abend auch noch zusammen bei Books and Beers aus unseren Subkulturheften vor. Genau, das ist Dara. Und ich mache gleich weiter mit Personenvorstellungen. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee, habe ich glaube ich nicht. Genau, wir haben zwei wunderbare GästInnen dabei. Ich fange an mit Cecil Joyce Rösky. 1994 in Schleswig-Holstein geboren, am Literaturinstitut in Leipzig studiert und hier geblieben, oder? Ja. Genau, lebt in Leipzig, hat das Drehbuch für die Arte-Serie Hauskummerfeld mitgeschrieben und dafür gerade den Grimme-Preis bekommen. Das ist ein Applaus wert, finde ich. Und sind, glaube ich, auch News. Dein Debütroman Pussy, letztes Jahr erschienen, ist auf der Longlist des Pop-Literaturpreis für Magic, Pop und Ewigkeit. Das hat mich so gefreut, es zu lesen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich mache direkt mal weiter und möchte euch gerne Simone Goldschmidt-Lechner vorstellen, auch aus dem Norden angereist aus Hamburg. Simone ist Autorin, Übersetzerin, macht aber auch Podcasts, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal mit dem Thema Dark Academia. Genau. Und gibt unter anderem auch das Literaturmagazin Process-In mit heraus. 2022 ist ihr Debütroman Messerzungen bei Mattes und Seitz erschienen. Und auf dieser Buchmesse bist du ja unter anderem auch mit dem Kollektivroman Wir kommen unterwegs vom Liquid Center. Und ja, Simone interessiert sich für Fandoms, Horror aus postmigrantischer Perspektive, Sprache in Videospielen und sprachlich Experimentelles. Willkommen.
Ja, genau. Wir haben ja angekündigt, wir sprechen über Buchmessen. Und ich stelle mal die Behauptung in den Raum, ihr habt beide das Kapitel Debütroman auf der Buchmesse einmal durch die Promoschleife schleifen schon durchgespielt. Ist das richtig?
Ja, genau. Also ja. Ich war letztes Jahr einmal mit meinem Debütroman hier für mehrere Veranstaltungen.
Ja, same, nur dieses Jahr sozusagen.
Ich habe das gar nicht gut gemacht und war gar nicht auf dem Buchmessen nach meinem Debütroman, also nachdem der herausgekommen ist tatsächlich.
Ja, das ist, da können wir auf jeden Fall später noch drüber reden oder vielleicht sogar jetzt gleich. Und wir haben uns gedacht, so, ihr habt ja quasi noch ein ganzes SchriftstellerInnenleben vor euch und in dem Kontext, wollt ihr oder müsst ihr hier sein auf der Buchmesse?
Also es ist so eine Mischung aus beidem Wollen, weil ich zumindest da immer Menschen treffe, die ich sonst nur aus dem Internet kenne. Und das ist dann sehr gut. Aber alles andere ist schon tendenziell ein bisschen anstrengend und die Messe denkt ja viele Aspekte nicht mit. Und darüber reden wir jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer.
Ja, genau, bei mir ist das auch so. Also ich finde schon schön, hier Leute zu treffen und auch Veranstaltungen zu haben, aber es ist einfach sehr viel und ich kann mich hier auf jeden Fall nicht mehrere Tage aufhalten, weil es einfach zu laut und zu hell.
Dann gehen wir direkt mal rein, weil wir uns auch vorgenommen haben, in diesem Podcast immer die unangenehmen Fragen zu stellen. Wärt ihr bereit, über Finanzen und Honorare zu sprechen mit uns?
Yay!
Okay, Cécile, ich fange mal bei dir an, weil ich nämlich letztes Jahr auch gesehen habe, dass du auf Instagram dazu was gepostet hast. Wollt ihr vielleicht einmal erzählen, wie es als AutorInnen hier auf der Buchmesse ist mit Bezahlungen oder ob man sich das überhaupt auch leisten kann, hier zu sein?
Also bei mir war es so, dass ich letztes Jahr mehrere Veranstaltungen hatte, wobei man auch sagen muss, manche Veranstaltungen waren auch ohne Lesepart, aber es gab auch eine Lesung, bei der ich war und ich habe für keine der Veranstaltungen irgendeine Form von Honorar bekommen. Und das hieß für mich, dass ich eigentlich an 3 Tagen Veranstaltungen hatte, also schon 3 Tage Arbeit, weil ich muss mich ja auch vorbereiten und so weiter und habe halt keinen Cent damit verdient. Und dann wurde mir, also ich wusste das vorher nicht und hatte den Verlag dann gefragt, nachdem ich die Anfragen bekommen habe, wie viel Honorar ich bekomme für die Veranstaltung und meinte, AutorInnen werden traditionell nicht bezahlt auf der Buchmesse. ja, das war dann die Aussage und das hat mich ziemlich schockiert, weil ich irgendwie dachte, dass, dass man bezahlt wird für die Lesung, also crazy. Und deswegen habe ich danach auch was bei Instagram gepostet und es gibt ja auch mehrere AutorInnen, die später auch sich darüber beschwert haben und Artikel geschrieben haben und genau, also das bin ja nicht nur ich, genau.
Ja, zum Beispiel Koschka Linkerhand war das ja, also das war zumindest die erste Äußerung, die ich von ihr mitbekommen habe, die dann quasi spektakulär öffentlich halt Lesungen abgesagt hat mit der Begründung, dass sie nicht bezahlt wird und sich das nicht leisten kann. Und ich hatte halt so den Eindruck, dass das so voll der krasse Tabubruch ist. Was meint ihr, warum ist das so ein Tabubruch? Oder ja. War? Also.
In Deutschland spricht man traditionell nicht so gern über Geld, würde ich sagen, einfach grundsätzlich. Oder beziehungsweise wenn, dann nur, wenn es einem sehr gut geht damit. Und das ist ja einfach für die meisten AutorInnen nicht so. Es gibt verschwindend geringe Anzahl an AutorInnen, die vom Schreiben leben können. Wahrscheinlich haben, also wir müssten dann wahrscheinlich alle so Romantasy-Bücher schreiben. Da sieht es wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Vielleicht mache ich das auch noch. Sehr spannend. Aber ansonsten ist es ja einfach so, dass wir sehr wenig darüber reden und es ist ja auch immer, wir werden ja reingegeben in so einen Konkurrenzdruck. Also wie viel wird verkauft, wer kommt wann in die zweite Auflage, wer ist wie populär, wie viele Auftritte gibt es dann auf der Messe und so weiter. Und dem kann man sich entziehen. Also ich habe mich ja entschieden von Anfang an, dass ich mich da entziehe. Aber es bedeutet halt auch, dass man auf sehr viel verzichten muss. klar. Also zum Beispiel davon, den Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das heißt, dass es mindestens eine andere Person geben muss, die dann so eine Stabilität, eine finanzielle reinbringen muss. Oder man selbst macht das, indem man eben Nebenjobs hat.
Ja, und es ist halt auch nicht transparent. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so super Fame-Leute hier kein Honorar bekommen. Also ich glaube, das sind dann halt vor allem kleinere AutorInnen und vielleicht wahrscheinlich auch DebütautorInnen, die dann traditionell nicht bezahlt werden. Es ist überhaupt nicht einsehbar, wer hier irgendwie welche Honorare für die Auftritte bekommt.
Also wir haben uns auch schon gefragt, wahrscheinlich sind ja auch, also viele, viele Leute, nicht nur AutorInnen, sondern auch viele Leute, die hier so arbeiten, bekommen sehr, sehr wenig Geld, weil es einfach nicht da ist. So. Aber also du glaubst, es wäre schon eine Verbesserung, wenn man einfach drüber sprechen würde und nicht davon ausgeht, dass man die Arbeit umsonst macht, sondern dass man von vornherein auch darüber spricht und auch mit anderen darüber sprechen würde, würde es schon was verändern.
Ja, total, weil ich glaube, da spielt auch eine große Scham mit rein. Genau dieses, wenn man drüber spricht, okay, ich krieg kein Geld, dann schwingt da auch irgendwie sowas mit wie, okay, ich bin wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie andere, die Geld bekommen. Und dann, ja, offenbart man sich so ein bisschen. Aber ich denke, dass es den meisten AutorInnen so geht, dass da eine gewisse Scham ist, darüber zu sprechen. Auch zum Beispiel, wie gut hat sich eigentlich der Roman verkauft? Also wir beide haben das, glaube ich, beide bei Instagram gepostet, dass unsere Romane sich nicht gut verkauft haben. Und das ist mir auch total schwer gefallen. Aber ich weiß halt auch von vielen anderen AutorInnen, dass sie nicht mehr auf Instagram sind, weil immer nur, ach, hier der Erfolg und hier der Auftritt und das. Und deswegen war es mir irgendwie auch wichtig bei Instagram, weil ich da eh irgendwie die ganze Zeit abhänge, dass ich dann halt auch vielleicht mal so Phasen teile, die nicht so toll sind oder halt irgendwie die Verkäufe oder so.
Ja, voll. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich glaube, es ist halt auch wie in allen Künsten einfach so, dass es so eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit gibt, dass das so Passion ist. Passion-Projects, die nicht unbedingt bezahlt werden müssen. Ja, es reicht davon, Luft und Liebe zu leben. Armer Dichter, ne? Der Poet. Wie heißt dieses Bild?
Ich glaube, das heißt tatsächlich Armer Poet.
Armer Poet,
von Karl Spitzweg.
Genau.
Ich hoffe, es sind wenig KunsthistorikerInnen im Publikum. Also, kleine Spontanfrage, die mir gerade eingefallen ist, weil gerade das Schlagwort Instagram gefallen ist. Was denkt ihr denn, ist die wichtigere und gleichzeitig schlimmere Buchpromo-Plattform, Instagram oder Buchmessen?
TikTok wahrscheinlich. Also ich bin nicht auf TikTok, deswegen lässt sich das so leicht sagen. Aber ich bin auf Instagram notorisch schlechterin. Ich versuche es jetzt ein bisschen besser zu machen. Und ich weiß aber auch, dass der Erfolg auf Instagram oder beziehungsweise die Reichweite auf Instagram dann auch zu automatischem Erfolg auf der, sagen wir mal, Buchmesse und anderen Veranstaltungen führt. Ja. Aber auf Instagram hat man halt den Vorteil, dass man nicht irgendwie sehr dicht an dicht gedrängt irgendwo ist.
Ja, ich finde auch, dass Instagram, was das angeht, zugänglicher ist. Also genau, man kann es von zu Hause machen und da die Texte schreiben und muss nicht irgendwie in diese Halle rein und genau.
Genau, wieder zurück zur Buchmesse. Was denkt ihr denn? Also wir sind halt sehr oft in diesem Podcast so, dass wir auf jeden Fall immer so die schlechten Sachen rausstellen und das ist ja auch ein bisschen unser Job, aber wir versuchen auch immer so ein bisschen was Positives reinzubringen oder halt irgendwie ein paar neue Ideen zu entwickeln. Und was denkt ihr denn, wie könnte ein solidarisches Bezahlmodell im Buchmessen-Kontext aussehen? Also ich weiß, das ist eine große Frage, aber gibt es irgendwas, was ihr euch wünschen würdet, dass es anders wäre?
Naja, also das Wichtige wäre erstmal Transparenz zu haben darüber, wer sich das leisten kann zu schreiben und was überhaupt die finanziellen Verhältnisse sind. Also, und dann bräuchte es eben eine Solidarität unter den AutorInnen, das zuzugeben und dann zu sagen, ich gebe sozusagen mein Honorar ab, das ich vielleicht bekommen hätte an Leute, die das eher brauchen können. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, und dann könnte man halt institutionell auch auf jeden Fall solidarischer sein, weil also die Strukturen sind ja auch so, dass dieses Konkurrenzbild bestehen bleibt. Also wir stehen die ganze Zeit in Konkurrenz und ich finde es manchmal auch ein bisschen viel verlangt, von AutorInnen dann miteinander solidarisch zu sein, wenn die wenn die Strukturen sozusagen das gar nicht hergeben und gar nicht der Raum dafür da ist. Und wenn, also ich fände es, ich habe das schon in so einem Statement für euch in so einem Video gesagt, ich fände es schon solidarisch, wenn einfach alle AutorInnen, die lesen, auf der Buchmesse bezahlt werden würden, wie auch immer das denn finanziert wird. Also ich finde, das ist auch veranstalterisch wichtig oder das ist auch deren Aufgabe, sozusagen nicht meine Aufgabe, darauf zu achten, dass ich bezahlt werde, sondern wenn man Veranstaltungen macht, bitte auch darauf achten, dass die Leute bezahlt werden. Das wäre cool und solidarisch. Ja.
In gleichzeitigem Wissen darum, dass, weil ich ja auch selbst veranstaltet habe, wie unglaublich schwierig das ist und wie man sich da auch selbst krass ausbeutet, sehr häufig.
Ja, ich glaube, Dara und ich wissen auch, wovon wir reden. Wir geben seit 10 Jahren ein Literaturmagazin ohne Finanzierung raus.
Ja gut, aber das ist ja nochmal ein Unterschied als jetzt die Messe. Ein ja, krasser Wirtschaftspol irgendwie.
Ja, ja, eben. Also ich meine, das ist ja für die Stadt Leipzig ist das ja auch ein riesen Wirtschaftsfaktor. Also allein das, was die Hotels hier verdienen an dieser Messe. Da haben wir uns noch gefragt, wie froh, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass du dir keine Unterkunft hier holen musst?
Ja, 10.
Dachten wir uns auch. Wir haben auch darüber nachgedacht, ob es irgendwie strategische Modelle wären, dass man so Zweitwohnsitz in Frankfurt oder Leipzig automatisch haben kann als Autorin.
Ja, wir haben vorhin auch mal überlegt, was man machen könnte, weil auf der anderen Seite haben wir auch gedacht, genau, eigentlich wäre es natürlich toll, wenn alle bezahlt werden und wenn manchmal die Gelder aber alle nicht da sind, ist es auch cool, wenn man, also wenn viele, viele Leute hier lesen können, ist dann immer die Frage, kann man überhaupt alle bezahlen? Und wir haben dann vorhin auch darüber nachgedacht, ob man so einen Soli-Topf einrichten könnte oder so, was dann natürlich auch wieder mit Transparenz zu tun hat, genau, wer welches Geld daraus bekommt, aber dass eben AutorInnen nicht ihre Auftritte hier absagen müssen, weil sie es sich nicht leisten können. Ne? Ja.
Wollen wir zum nächsten Kapitel? Genau, wir haben uns noch überlegt, also dass man überhaupt bezahlt wird, ist natürlich eine Barriere, die man erstmal überwinden muss, aber so für... Nee, ich stelle die Frage mal andersrum. Was würdet ihr denn sagen, wer kann es sich sozusagen gesundheitlich überhaupt leisten, hierher zu kommen? Oder was seht ihr da für Barrieren, die es geben könnte? Oder auch gerne schon beantworten, wenn es euch einfällt, welche Barrieren könnten wegfallen und was wäre dann besser? Das also, waren 3 Fragen in einer, sorry. Ja.
Also ich meine, das betrifft mich ja. Ich habe ja eine chronische Erkrankung und ich muss einfach sehr viele Sachen vorab überlegen. Also ich muss immer einen Tag vorher anreisen, egal wo ich hinreise. Dann muss ich immer in Begleitung kommen. Das bedeutet, ich bezahle nicht nur für mich Ticket, Unterkunft und so weiter, sondern eben auch für die Begleitung, die dann mitkommt. Und diese Sachen könnten ja einfach gestellt werden, aber das ist natürlich nicht so. Und es ist natürlich so, wenn ich das aber angebe, wenn ich so was wie einen Accessibility Rider vorher reingebe, dann ist es unwahrscheinlicher, dass ich eingeladen werde, weil ich werde dadurch natürlich doppelt so teuer. Und das hat dann auch wiederum was mit Solidarität zu tun. Die Messe hier ist natürlich super voll. Das ist für neurodivergente Menschen ganz schrecklich. Also alle Menschen, die irgendwie, denen das zu laut ist oder zu hell oder so, das ist überhaupt nicht gut. Man kann sich überhaupt keinen Freiraum schaffen. Es ist auch nicht gut für Leute, eben quasi, die irgendwie eine Einschränkung haben, eine sichtbare Behinderung oder mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Und das habe ich auch tatsächlich sehr selten gesehen auf der Messe. Und da muss man auch wieder betonen, dass Menschen mit Behinderung, und die meisten Behinderungen werden ja im Verlauf des Lebens erworben, mit denen wird man ja nicht geboren. Das ist die größte Minderheit, die es gibt weltweit und das ist die, für die wenigsten barrierefreien Optionen sozusagen geschaffen werden. Und es ist ja auch nicht so, dass das nur Menschen mit Behinderungen und kranke Menschen betrifft, es betrifft ja auch einfach Menschen, die älter sind. Und auch das wird nicht mitgedacht.
Ja, und da ist ja auch nochmal der Unterschied zwischen BesucherInnen und Leuten, die sozusagen Veranstaltungen machen. Da kann man bestimmt auch noch unterschiedliche Bedürfnisse abdecken. Ich weiß gar nicht, also ich bin gar nicht informiert, inwieweit die Messe da sozusagen schon dran ist. Also wenn ich jetzt hier durchgegangen bin, war es sehr hell und laut und sehr eng, aber genau, war es natürlich irgendwie auch noch Zugänglichkeit. Wir sind ja auch Verlage gegen rechts. Wenn hier eben rechte Verlage sind, dann ist es halt auch nicht zugänglich für viele Menschen. Und da gibt es auch Autorinnen, die ihre Auftritte schon abgesagt haben oder ihre Teilnahme. Und das ist auch ein Aspekt von Zugänglichkeit, wenn einfach bestimmte AutorInnen sich hier nicht sicher fühlen.
Dazu haben wir auch Fragen vorbereitet. Auf das Thema wären wir gleich noch gekommen. Also uns ist halt zum Beispiel jetzt auch bei der Recherche vorher aufgefallen, also um nochmal ganz kurz auf Barrierefreiheit zurückzukommen, dass es irgendwie gar nicht so einfach war auf der Website. Also es gab doch relativ viele Informationen zu Barrierefreiheitsaspekten auf der Website, aber irgendwie waren sie nicht, also ich klicke mich halt immer so von links nach rechts durch und sie waren nicht oben links. Und ich habe irgendwie gedacht, dass das ja eigentlich das Erste ist, was ich nachgucken wollen würde. Und ja, also so die, ich weiß nicht, du hattest noch geguckt, welche Maßnahmen es so gab.
Ja, also es gibt auf jeden Fall Maßnahmen. Es ist ebenerdig, es gibt barrierefreie oder barrierearme Toiletten. Man kann sich Rollstühle ausleihen und es gibt auch GebärdendolmetscherInnen, die man sich kostenfrei buchen kann, tatsächlich in der Glashalle. Aber ja, es geht wahrscheinlich immer noch mehr. Und ja, habt ihr Ideen, was man sonst noch so machen könnte, auch was die Reizüberflutung zum Beispiel angeht?
Mir ist jetzt gerade noch was anderes eingefallen, wenn ich daran denke, dass ich letztes Jahr eben diese 3 Tage hier gearbeitet habe, ohne Honorar zu haben. Das nimmt mir ja auch viel Energie weg, weil ich habe das eben auch mit der Reizempfindlichkeit. Und dann kann ich, also theoretisch müsste ich für meine finanzielle Lage, müsste ich dann hinten dran oder vorne noch Lohnarbeiten. Und die Kraft habe ich dann aber gar nicht. Und das ist, also dann habe ich einfach auch finanzielle Nachteile. Genau, das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen.
Ja. Ich habe noch einen Bürojob und ich musste mir Urlaub nehmen, um hier zu arbeiten. Ja. So kurz ein kleiner Einwurf nebenbei.
Ja, ich glaube, wenn es um Disability geht, dann wäre das, was auf jeden Fall passieren müsste, dass das angeboten wird, direkt beim Ticket bestellen. Weil es häufig ja auch einfach eine Hemmschwelle ist, zu sagen, okay, ich brauche zusätzliche Sachen. Und das ist die eine Sache. Und dann, dass das halt auch tatsächlich akzeptiert wird, dass das dann die harten Grenzen sind und bestimmte Sachen dann nicht so gut funktionieren, weil häufig ist dann doch die Erwartung, dass man über diese Grenze doch hinweg gehen kann irgendwie.
Ja, und vielleicht darüber hinaus, ich weiß jetzt nicht genau, was das sein könnte, aber dass dieses, also das spricht ja auch bestimmte Typen von Menschen an, dass man halt auf die Bühne geht und dass man sich präsentiert und möglichst keck und lustig und irgendwie sympathisch wirkt. Und dass da vielleicht auch die ruhigeren, die introvertierten oder vielleicht auch einfach behinderten Menschen mitgedacht werden bei so Präsentationen von Literatur, weil eigentlich Literatur ist ja eigentlich ziemlich leise, so wenn wir jetzt mal von der Buchmesse weggehen. Und irgendwie widerspricht sich das manchmal so für mich, wenn ich an diesen Schreibprozess denke, in dem ich so sehr bei mir bin, alles sehr ruhig ist und ich irgendwie so eine klare Tagesstruktur habe und sobald das Buch draußen ist, werde ich irgendwie so reingeworfen in so in so Scheinwerfer, wirklich so, dass ich so Sternchen sehe. Und ich meine, das ist natürlich gut, dass ich eine Plattform bekommen habe. So, es ist immer, das ist auch bei mir so mit Charme verbunden, dass ich dann so, du beschwerst dich irgendwie, dass du eingeladen wirst. So, natürlich beschwere ich mich nicht, dass ich eingeladen werde, aber ich finde es schon, ich verspüre schon persönlichen Druck, dass ich da so abliefern muss dann immer und dass ich mich möglichst sympathisch und cool präsentieren muss, damit Leute mein Buch kaufen oder irgendwie, keine Ahnung, Leute über mich berichten. Genau.
Was ist das? Was ist cool?
Keine Ahnung.
Ja. Aber wir haben tatsächlich auf dem Weg hier zur Halle noch darüber geredet, also dass man sowohl in der Literatur als auch in der Wissenschaft so, du sitzt Ewigkeiten am Schreibtisch und gerade an dem Punkt, wo du ganz kurz davor warst, dich in einen Einzeller zurückzuentwickeln, kommunikativ und alles Mögliche, wirst du dann so auf die Bühne gezerrt und ja genau, musst so performen. Ich habe auch schon gedacht, dass es irgendwie so ein bisschen so Rampensau-Privileg gibt. Also das ist auf jeden Fall, ich gehöre zu den Leuten, die zum Beispiel das ganz okay können und ich denke, also so, mir war das lange nicht bewusst, dass es irgendwie auch nicht selbstverständlich ist und ja.
Total, also es ist überhaupt nicht gemacht für Leute, die auch einfach Angst haben zu lesen vor Leuten und dass es nicht viel selbstverständlicher ist, dass es eine Möglichkeit gibt, wie du gerade gesagt hast, dass für die vielleicht auch gelesen wird oder performt wird, also für die mitperformt wird.
Dass jemand anderes kommt und für die Leute performt, ja.
Ja, wir haben das ja alle nicht gelernt. Also wir performen ja unsere Texte so gut es geht und manche von uns können das halt einfach sehr viel besser als andere Leute. Und ich denke mir, bei manchen Personen, die so richtig gute Bücher geschrieben haben, die aber halt einfach nicht so PerformerInnen sind, dass die mega im Nachteil sind und das total unfair ist natürlich.
Gibt es denn eigentlich hier irgendwo eine Ecke, die ein bisschen ruhiger ist? Habe ich mich vorhin gefunden. Frage für eine Freundin. Also vorhin waren wir nebenan kurz, bevor deine Veranstaltung losgegangen ist. Da war es okay, aber da war es auch erst kurz nach 10, muss man dazu sagen. Genau, wir haben auch gerade noch so, jetzt disclose ich alle Sachen, die wir auf dem Weg hierher besprochen haben. Aber falls jemand von der Buchmesse zuhört, Vorschlag, stille Stunde von 18 bis 19 Uhr, für alle, denen es sonst zu laut ist. Könnt ihr weitergeben an die Veranstaltungsleitung?
Ja, und vielleicht auch überhaupt, also was ich von so kleineren Veranstaltungen bei Leipzig in Leipzig kenne, die da Zugänglichkeit schaffen wollen, dass man irgendwie zumindest anbietet zu sagen, okay, wenn ihr besondere Bedürfnisse habt oder wenn irgendwas fehlt oder so, hier an diese Stelle oder an diese Person könnt ihr euch wenden. Allein das wäre ja schon irgendwie total hilfreich. Also wenn es eine Person gäbe, die dafür zuständig ist.
Ja, wir haben auch noch gedacht, hat die Buchmesse eigentlich ein Awareness-Team? Nächster Vorschlag an die Programmgestaltung.
Ich denke schon. Also es gibt auf jeden Fall ein Awareness-Team. Ich erinnere mich, dass es da irgendeine Telefonnummer gab.
Ich glaube, ich bin so ein bisschen verwöhnt fast von, also in Kiel gibt es auf jeden Fall mittlerweile so ein stadtübergreifendes Awareness-Team, dass man an lila Westen erkennt. Das ist eine total super Sache und seitdem bin ich immer so ein bisschen drauf gepolt, dass ich nach Leuten in lila Westen gucke. Aber die sind ja gar nicht überall, leider.
Nein, ich habe nur das Mikro schon. So.
Ja. Ich habe mich auch gefragt, also natürlich ist es das Besondere ja auch, dass es diese Präsenzveranstaltung gibt, wo sich alle treffen können. Und ja auch das Schöne daran, dass wir alle hier sind. Aber ob es auch noch so viele, ob Hybridformate vielleicht auch noch was wären, um es mehreren Leuten zugänglich zu machen.
Was für Formate?
Hybridformate online gibt es vielleicht auch, aber...
Ich glaube, das lohnt sich einfach immer finanziell für die VeranstalterInnen nicht, weil es dann doch immer wenige Leute sind, die davon Bescheid wissen, ja. Aber ich glaube, das eine Ding, was wir halt einfach lösen könnten schon mal, wäre, dass es keine rechte Verlage auf der Buchmesse gibt.
Yeah. Das ist eine gute Überleitung, weil das wäre nämlich auch unser nächster Punkt. Ich habe allerdings meine Karteikarten durcheinander gebracht. Genau, also du hattest den Punkt ja schon angesprochen, aber ich würde einfach nochmal die Frage stellen, fühlt ihr euch hier sicher?
Also aus verschiedenen Aspekten eher nicht. Also... Nee, also genau, nicht nur wegen der rechten Verlage, auch wegen Zugänglichkeit und so weiter. Wenn hier irgendwas wäre, fühle ich mich eigentlich nicht sicher.
Ja, also es ist tatsächlich eine Überlegung, die ich hatte, auch bei diesem Podcast jetzt, wo ich so war, ich stehe ja jetzt schon auf so und so vielen Listen. Auf wie viele Listen mehr stehe ich dann, wenn ich jetzt an einem Podcast teilnehme, wo es explizit eben auch gegen rechte Strukturen geht? Und das ist halt auch eine Sache, die Unsicherheit auslöst. Aber ja.
Ich weiß ehrlich, also wir haben so ein bisschen recherchiert vorher. Ich glaube 2018 gab es ja 16. Ja, genau, da gab es ja den. Nee, ich meine, also wir haben ja, was haben wir vorher recherchiert zu rechten Verlagen auf der Buchmesse? Es sind jetzt, also zumindest so die Antaios Verlag und sowas habe ich nicht im Ausstellerverzeichnis gefunden, aber wir haben vorher Instagram-Recherche zugespielt bekommen und selber ein bisschen betrieben. Also, dass es so ein paar Esoterik-Aussteller gibt, die so ein bisschen antisemitische Verschwörungstheorie-Bücher verkaufen. Und wir haben uns da überlegt, also das ist ja irgendwie so ein bisschen die Haltung dahinter, so ja, alles, was irgendwie nicht strafrechtlich relevant ist, darf ausgestellt werden. Und wir haben uns überlegt, die Frage zu stellen, warum ist es eigentlich so wichtig, dass ein Veranstalter eigentlich dann oder vielleicht eine Haltung haben könnte?
Also es ist halt wichtig, einfach Haltung zu zeigen. Und das ist ja ganz oft, das Argument wir wollen uns nicht auf eine Seite schlagen, aber indem man sich auf keine Seite schlägt und dieser Aussteller hier lässt, schlägt man sich ja auch auf eine Seite. Also das Nicht-Agieren, da bezieht man ja auch Stellung. Und ich finde das einfach fadenscheinig, fällt mir jetzt als Wort ein, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich finde es halt irgendwie nicht so authentisch, wenn man dann einfach sagt, ach ja, wir wollen hier halt irgendwie allen die Chance geben. Und außerdem ist es ja auch, die VeranstalterInnen können ja entscheiden, wen sie hier haben und wen nicht, weil also sie sind ja jetzt nicht das Parlament oder so. Das finde ich irgendwie auch immer noch wichtig.
Ja, und es führt natürlich auch automatisch zu Ausschluss von bestimmten Personen. Und das ist einfach wirklich so, wenn man über die Buchmesse schlendert, sind einfach sehr wenige Personen of Color, sehr wenige schwarze Personen hier unterwegs. Und das ist natürlich auch ein Sicherheitsmarker für andere Personen of Color, andere schwarze Personen, die sich überlegen, auch irgendwo hinzufahren, wo es mehr Menschen gibt, mit denen man sich im Fall der Fälle verbünden kann, weil wenn irgendetwas passiert, sind natürlich diese Personen die unmittelbar Betroffenen. Das spielt eben auch eine Rolle.
Ja, eben, also es ist ja auch irgendwie so, also ich meine, der prominenteste Fall, würde ich sagen, ist ja Frankfurter Buchmesse und Jasmina Kuhnke sagt völlig zu Recht ihre Messeteilnahme ab wegen der rechten Verlage, die ich glaube sogar relativ nah an ihrem Verlag stand oder wo sie eigentlich einen Auftritt hatte. Waren und also so, wir wissen ja eigentlich, dass die Buchmesse so das wichtigste Promo-Tool ist, wenn du gerade einen Roman draußen hast und wenn es halt Leute aus ohnehin schon marginalisierten Gruppen ausschließt, dann, also am Ende des Tages werden so halt auch Leute daran gehindert, einfach ihren Job zu machen.
Ja, und man sendet damit natürlich auch ein Zeichen, dass schwarze Menschen, Personen of Color nicht sicher sind.
Ja.
Oder in Bezug auf diese Esoterik-Verlage, die du gerade genannt hast, dass dann eben jüdische Menschen nicht sicher sind. Und das macht natürlich auch etwas mit der Haltung, mit der man dann hingeht. Und das ist immer so eine Abwägungssache. Ich gehe dann vielleicht trotzdem aus verschiedenen Gründen. Hier zum Beispiel bin ich, weil ich genau darüber sprechen kann und sagen kann, dass das sich verändern kann. Weil ich glaube nämlich auch daran, dass sich das verändern kann. Das ist eben auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
Ja. Traditionell ändert man ja Sachen dadurch, dass man drüber spricht.
Ja, genau. Und dann ist es halt auch die Frage, weil man könnte ja eigentlich auch sagen, aus Solidarität könnten quasi alle AutorInnen sagen, nee, wir kommen nicht. Aber das geht dann wieder aus finanzieller Sicht für viele Leute. Also dadurch wird Solidarität auch irgendwie so ein bisschen untergraben, weil man sich sehr genau überlegen muss, irgendwie kann ich mir das leisten und gleichzeitig fühle ich mich nicht sicher. Gleichzeitig möchte ich mich solidarisch mit anderen AutorInnen zeigen. Ich finde, das muss aus veranstalterischer Sicht gelöst werden und nicht von unten sozusagen.
Ja, wir hatten eben auch nochmal, natürlich, wir sind mit Verlage gegen Rechts hier, die ja ganz viel gemacht haben, aber es ist auch wieder eine zivilgesellschaftliche Geschichte, die ja aber auch schon wieder ganz viel bewirkt hat, ne? Und auf der anderen Seite haben wir uns aber auch eben gefragt, müsste es nicht von der anderen Seite die Rahmenbedingungen überhaupt geschaffen werden und es überhaupt ernst genommen werden, weil das nicht zu machen heißt ja auch, dass man die Themen wie Rassismus zum Beispiel auch gar nicht erst ernst nimmt, weil es eben eine Gefahr bedeutet. So.
Ja, es ist halt immer gleich Sprechverbot. Also sobald man irgendwas gegen rechte Verlage oder auch rechte AkteurInnen sagt, ist es halt sehr schnell, vor allem aus veranstalterischer Sicht, so kein Sprechverbot, wir wollen kein Sprechverbot. Und ich meine, Sprechverbot jetzt in Bayern mit dem Gendern verbieten, also genau, das ist halt irgendwie einfach so eine rechte Rhetorik, die dann immer wieder aufploppt und die dann auch von der Messe oder halt von den VeranstalterInnen auch aufgenommen wird. Also es wird dann einfach so nachgeplappert und irgendwie, ja, es hat nicht so Hand und Fuß. Es ist einfach im Ach, kein Sprechverbot und dann, ach, schnell. So, und dann liegt es halt an Verbindungen wie Verlage gegen rechts oder halt von Menschen, die marginalisiert sind, sich dagegen auszusprechen.
Und wir wissen ja aus der Geschichte, dass diese Art von Appeasement-Politik nicht funktioniert. Also das ist ja genau das, was ja rechte AkteurInnen wollen, ist ja diese Art von Diskursverschiebung. Für die ist es ja hilfreich, egal unter welchen Umständen hier auf der Messe zu sein. Und wenn wir uns dann dazu positionieren mit Gegensprech und so weiter, kann das eben nur so oder und so weit gehen. Und deswegen müsste sich da von VeranstalterInnen-Seite etwas bewegen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Privileg, auch aus betroffenen Positionen, auch als VeranstalterIn. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in bestimmten Bereichen, bestimmten Städten sehr schwierig ist zu sagen, okay, wir positionieren uns da ganz klar und deutlich, weil das ja auch einfach eine Gefährdung bedeuten kann. Und das ist eben auch ein sehr komplexes, ineinander verzahntes System, was aber auch von Betroffenen, die zum Beispiel eine sehr große Plattform haben, teilweise auch selbst nicht gesehen wird. Weil als das war mit Jasmina Kunke zum Beispiel, dann war ja so, ja, wenn ihr auf die Buchmesse fahrt, war ja in dem Jahr ganz stark, dann alliiert ihr euch automatisch mit rechten Verlagen. Und ihr stellt euch, also ihr nehmt eine anti-schwarze Position ein. Und ich hatte sehr viele schwarze Freundinnen, die dann trotzdem gefahren sind oder fahren mussten, weil das ihr Debüt war und die einfach nicht so berühmt waren wie Jasmina Kunke. Und das auch nicht ihnen verübelt werden kann, denke ich.
Ja, es ist auch irgendwie immer so schwierig, da irgendwie irgendwas richtig zu machen. Ich denke, es ist schon einfach richtig, vernünftig Stellung zu beziehen. Was mir nämlich jetzt auch irgendwie zwischendurch noch eingefallen ist, eine Sache, die mich persönlich immer wahnsinnig ärgert, ist, wenn halt irgendwie so, halt so, man sagt so, sollen die hier wirklich auftreten, / ausstellen und so, und dann ist es immer so, ja, aber das ist ja demokratisch. Das muss dann ja, also so Demokratie als so ein Scheintotschlagargument ist immer so, glaube ich, der falsche Weg.
Ja, also es ist immer die Frage, ob das dann wirklich auch demokratisch ist.
Ja, exakt.
Weil, ja, das sind ja die Positionen, die Demokratie in dem Sinne auch abschaffen wollen.
Ich glaube, das war ein gutes, wir segeln so langsam Richtung Ausgang dieses Live-Podcasts hin. Schlusswort, nicht ganz Schlusswort. Aber wir haben noch eine Schlussfrage. Genau, ich disclose, ich habe irgendwann mal im Podcast gelernt, dass man immer disclosed, was man gerade macht. Ich habe meine Kärtchen komplett durcheinander geworfen, aber wir würden gerne von euch wissen, wenn ihr eine Buchmesse gestalten würdet, wenn ihr alles alleine entscheiden dürftet und unbegrenzt Ressourcen hättet, sowohl Energie als auch Geld, was würdet ihr machen? Also quasi Buchmessen Sims mit Geldcheat.
Mir ist jetzt tatsächlich parallel noch ein anderer Punkt eingefallen, deswegen muss ich...
Okay, gut.
Ist das jetzt doof, wenn ich noch
was dazwischen... Nein, gar nicht, es ist super.
Genau, das ist mir gerade noch eingefallen. Ich habe ja hier am Literaturinstitut studiert und habe während des Studiums war ich mal mobile Kasse auf der Messe. Das sind die Leute, die hier rumlaufen mit den Kassen und die Abrechnung für die Stände machen. Und das habe ich gemacht und für Mindestlohn und ich wurde sehr schlecht behandelt. Also ich wurde teilweise von den Verlegern, muss ich maskulinum sagen, wurde ich rangepfiffen wie so ein Hündchen wirklich. Wenn ich mich hingesetzt habe, haben die sich beschwert beim Supervisor und ja, es war ganz schrecklich. Und damals war ich so irgendwie... nicht sozusagen, so irgendwie so eine mobile Kasse und das kommt dann auch noch dazu, dass diese auf der Messe die ArbeiterInnen auch schlecht behandelt werden, zumindest ist das meine Erfahrung, an diesem prekären Job der mobilen Kasse. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber damals war es halt einfach sehr prekär und da wurde ich aber mit Mindestlohn bezahlt, wenigstens. Und als ich dann sozusagen das Privileg hatte, hier auf der Buchmesse zu lesen als Autorin, habe ich halt keinen Cent damit verdient und ich finde das irgendwie so eine gute Anekdote, um irgendwie diese Strukturen aufzuzeigen. Genau, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen.
Ja, Cecile, was hättest du denn gern für eine Buchmessestruktur? Also ich glaube, als erstes, was ich an Leipzig sehr gut finde, ist, dass die Manga-Messe und die Buchmesse gleichzeitig stattfindet. Weil ich sehr gerne auch zur Manga-Messe rübergehe und gerne diese Grenze auch mehr aufbrechen möchte zwischen dem, was gemeinhin als ernster und was als Unterhaltungsliteratur gilt. Das finde ich sehr gut. Das würde ich also beibehalten. Das ist eine Sache. Ich würde die Menschen fragen nach einem Accessibility Rider, also ob sie einen haben. Genau, also die Bedürfnisse abfragen, anstatt zu schauen, dass die Menschen mit ihren Bedürfnissen auf mich zukommen, weil das eben eine zusätzliche Hürde aufmacht. Ein Bezahlsystem nach finanziellen Möglichkeiten und eben auch ein gerechtes Bezahlsystem für AutorInnen, auch vielleicht aus Solidarität mit anderen AutorInnen. Das ist das, was mir jetzt einfällt, so spannend.
Ja, und vielleicht auch wirklich Förderung von nicht Netzwerken im Sinne von kapitalistischen Netzwerken, sondern eher Netzwerken im solidarischen Sinne, dass man vielleicht Räume schafft, wo sich AutorInnen verbinden können, wo man vielleicht solidarisch miteinander Zeit verbringen kann oder sich auch irgendwie neue Verbindungen auftun können, um irgendwie eine Allianz auch zu bilden von den AutorInnen. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Was ich auch sehr gut finde, wäre ein Ruheraum. Dass es irgendwo einen Raum gäbe, wo man sich reinlegen kann zwischendurch. Weil ich hatte das auf jeden Fall letztes Jahr, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es gab nicht so richtig einen Rückzugsort. Und ich musste, wenn ich auf der Messe bin, muss ich halt mir die volle Dröhnung geben dann auch. Und ich hatte da auf jeden Fall einen Tag, wo ich da auch sehr an meine Grenzen gekommen bin. Deswegen fände ich es auch sehr gut, wenn es da irgendwie so Strukturen gäbe oder halt genau die Bedürfnisse abgefragt werden würden. Aber ich glaube, so ein Ruheraum, von dem würden auch viele Leute profitieren. Also ich glaube, das bin nicht nur ich. Genau, und ich weiß nicht. Ja, mit den Lichtern könnte man auf jeden Fall auch was machen. Also ich finde es echt sehr hell. Ich bin ja auch so, ich sah, glaube ich, irgendwie ein bisschen too cool for school aus, weil ich hier mit Sonnenbrille irgendwie durchgelaufen bin und so Lederjacke. Aber eigentlich war es mir nur zu hell. Genau, also weniger Licht, vielleicht irgendwelche, vielleicht wirklich so eine ruhige Stunde oder vielleicht auch mehrere ruhige Stunden. Das könnte ich mir sehr gut. Und wirklich halt zusammen, also das, was ich auch so schön finde an der Buchmesse, das eine Mal jetzt oder das zweite Mal, wenn ich jetzt da bin und irgendwie Leute treffe, die ich sonst aus dem Internet kenne und man irgendwie über solidarische Strukturen spricht, dass man wirklich zusammenkommen kann. Und das kann ja auch von der Messe aus und auch von den Verlagen vielleicht mehr noch gepusht werden. Also dass es da auch nicht dieses halt Genie hochpushen, was es halt viel gibt von den paar Leuten, die halt gerade den Fame abbekommen. Sondern auch, dass es einfach so eine breite Förderung von auch solidarischen Strukturen geben könnte.
Ja, und so Wasser, das man bekommt, wenn man so durchläuft, und Sitzplätze. Viel mehr Sitzplätze, wo sich die Leute zwischendurch hinsetzen können.
Ja, ich habe auch zu dem, was du gerade gesagt hast, noch gedacht, vielleicht Strukturen schaffen, dass man sich mehr als KollegInnen begreift, als eine Konkurrenzsituation zu schaffen, ne?
Ja, und manchmal wollen Leute das auch nicht. Also ich hatte auch schon die Situation, dass ich sozusagen mich solidarisch vereinen wollte und die andere Person war eher so, nö, ich sehe das hier sportlich. Und das muss man halt dann auch, also da kann man dann auch nichts machen. Also für die, die es wollen sozusagen, wäre es schön, wenn es da Strukturen gäbe, die das auch begünstigen. Und das ist nicht so ein, weil jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, solidarisch zu sein unter Autorinnen ist eher so ein Kampf und eher so ein, es ist so sehr sperrig und irgendwie viel mit Charme auch verbunden und es gibt nicht so richtig die Strukturen dafür und ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass es das mehr gibt, was jetzt im Einzelnen schon passiert, dass es das halt einfach breiter gibt.
Und natürlich einfach keine rechten Verlage auf der
Ja, Messe. Genau, keine rechten Verlage, bitte.
Okay, ich würde sagen, wir haben alles gesagt, was wir zu dem Thema sagen können. Danke. In der Zeit. Da könnte man sich wahrscheinlich noch viel länger drüber auslassen, aber Tempus fugit, wie der Lateiner sagen würde, der ich nicht bin. Also danke, dass ihr da wart. Sehr großen Dank an die Verlage gegen Rechts, dass wir eingeladen wurden. Vielleicht noch zwei Takte zu literarisch-solidarisch. Ihr findet uns in regelmäßigen Abständen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Man kann uns bei Steady unterstützen. Das verlinken wir, wenn wir diese Folge veröffentlichen, in den Shownotes. Und genau, danke Dara fürs Mitmoderieren.
Danke Zara, danke Simone, danke Cecile und natürlich danke an euch, dass ihr hier wart und hier seid. Und wir wünschen euch noch eine schöne solidarische Buchmesse.
Dankeschön und viel Spaß bei Black Stories.
Dankeschön, auch für die Moderation.
Thank you.